Tapes rollen.
Alle bereit?
Ja!
Ja, breiter wird es nicht mehr.
Auch Sie am anderen Ende.
Herzlich willkommen zum
Podcast. PhD Submitted!
Heute begrüßen wir zu dritt. Wer ist da?
Die Dorothea.
Der Martin.
Und die Michelle.
So, Michelle, wer bist du eigentlich?
Ich bin hier an der UMI Tirol erstmal Angestellte, aber natürlich auch PhD-Studentin, also Studentin im Doktoratsstudium hier, Gesundheitsinformationssysteme im Speziellen. Mhm. Und ja. Das ist der Grund, warum ich hier eingeladen wurde heute.
Und wir freuen uns sehr, dass du da bist. Danke fürs Kommen.
Ja, wir haben mal einen Frischling am Tisch.
Ja, also ich habe im November jetzt erst angefangen und ja, ich meine, jetzt haben wir Mitte Januar, ja, 2,5 Monate. Bin auch der November erst frisch nach Tirol überhaupt gezogen.
Oh, extra für Studium oder genau, für den Beruf oder also beides?
Für beides, für die Kombi sozusagen, aha, das Gesamtpaket. Tirol selber hat auch schon reingespielt.
Das heißt, von wo bist du gekommen, wenn wir fragen
dürfen? Ja, also ursprünglich komme ich aus Thüringen, also aus Deutschland, und habe jetzt aber lange in Leipzig gelebt und da eben studiert, Bachelor, Master Informatik, mit Schwerpunkt Medizininformatik eben, und ja, war das jetzt, ich glaube, 8-9 Jahre in Leipzig gewohnt.
Genau. Oh. Die ist ja noch so jung und jetzt hat sie schon 8-9 Jahre in Leipzig gewohnt.
Naja.
Und wie bist du jetzt nach Tirol gekommen? Weil jetzt Leipzig ist ja jetzt nicht gerade um die Ecke.
Ja, das ist richtig. Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich nicht so der typische Weg, dass ich nicht so der typische Kandidat bin, so die typischen Gründe habe, warum ich hierher gekommen bin. Aber das höre ich oft Leute bei euch im Podcast sagen. Also
die typischen Gründe wie die genau, frische Luft, ja, der viele Schnee.
Ich bin nicht wie die anderen. bei mir hat es sich tatsächlich über einen Studentenjob ergeben, dass ich überhaupt auf die UMIT gekommen bin. Also gut, ansonsten hätte ich, glaube ich, ehrlich gesagt nie davon gehört, weil ich auch einfach Österreich wahrscheinlich nie so wirklich in Betracht gezogen hätte. Mhm. Aber ich habe eben in Leipzig am Institut für Medizininformatik schon neben Master gearbeitet, so als studentische Hilfskraft. Ja.
So fängt es an. Ne? Ja. So geht's los.
So wird man gefangen.
Ja. Richtig. Und habe da eben mit einem Projekt ausgeholfen, was eben mit der UMI Tirol hier lief. Das nannte sich HITO, und da war eben ja, ein Team von Uni Leipzig beteiligt und eben auch ein paar Leute von der UMIT, und darüber gab es so ein bisschen eben einen Kontakt, und ich habe erfahren, dass es hier eben überhaupt dieses Doktoratsstudium-Programm gibt und dann eben auch, dass ja vielleicht eine Stelle frei wäre und ja, dann, dass man das sozusagen als Kombipaket wahrnehmen könnte.
Darf ich gerade fragen, ja. HITO hast du gesagt?
Health, oh Gott. Ui, jetzt kriege ich es nicht zusammen, das ist ja peinlich. Health IT Ontology ist, glaube ich, das, wofür das Kürzel steht. Mhm. Genau, da ging es eben darum, so eine Ontologie zu entwickeln von Begriffen sozusagen aus der Medizininformatik, aus der Health IT, und genau.
Ah, okay. Also da bist du eben schon eine voll in der Materie drin. Okay. Das heißt, wann hast du jetzt den Master abgeschlossen?
Ja, lass mich kurz nachdenken. Den Master habe ich Anfang letzten Jahres abgeschlossen. Im März habe ich, glaube ich, März 22 habe ich meine Masterarbeit abgegeben. Genau. Mhm. Habe dann erst auch noch in Leipzig ein halbes Jahr am Forschungsinstitut gearbeitet. Mhm. Und dann
plus keine Pause machen dazu.
Ja,
nicht mal irgendwie im Sommersemester Urlaub eingeschoben oder so.
Ja, ja, so blöd es auch klingt, man wollte auch irgendwie, dass ein bisschen Geld reinkommt, gell, dass man war so, also gut, ich habe auch immer gearbeitet nebenher, als ich Studentin war, aber ich war dann schon froh, dass das Studium vorbei war und dann mal man eben auch richtig arbeiten konnte, dass man aber, ja, ich, klar, 40 Stunden sind anstrengend, aber da kommt man eben auch irgendwie mal voran. Wenn man immer nur so 10 Stunden die Woche irgendwo als studentische Hilfskraft dabei ist, gibt es eben doch viel, was man eben auch nicht so mitbekommt oder wo man nicht so mit einbezogen ist, was ja auch ganz normal ist, aber ja.
Genau. Und mal ein bisschen Geld verdienen ist auch ein angenehmes Gefühl nach dem Studieren.
Richtig. Ja. Der Punkt kommt dann sicher noch, wo ich es auch satt habe. Aber.
Ja, das passt ja. Ja, aber es ist einmal toll, wenn man so richtig einsteigen kann, oder? Wie du sagst, oder? 40 Stunden macht schon Spaß.
Richtig.
Und das heißt, dann hast du Feuer und Flamme entdeckt, oder? Für dein Forschungsgebiet.
Ja, das schon, aber mir gefällt auch einfach so die Stimmung hier am Institut und überhaupt so das wissenschaftliche Arbeiten, ja, dass man sich wirklich, dass man so sehr stark eben so selbstverantwortlich dafür ist, wie man halt vorgeht, gell, und sich genau einen Plan macht, gell, das wäre wahrscheinlich die beste Methode und das denke ich dessen und deswegen, also dieses, ja, ich glaube, das nervt viele Menschen auch, dass man immer begründen muss, warum man die Sachen so gemacht hat, wie man sie gemacht hat, aber das finde ich immer... Ja, macht Spaß, ja, sich das so auszuklammern.
Das wäre schon oft hören, nachvollziehbar.
Genau. Deswegen, also in Medizininformatik interessiert mich natürlich auch sehr, sonst hätte ich es mir ja nicht ausgesucht gern. Ich glaube auch, dass es ja, ein Gebiet ist, was jetzt auch immer noch groß im Kommen ist und was auch immer noch ja, stark wachsen wird und eben auch wirklich zukunftsdienlich ist so für ja, die Menschheit als Ganzes. So. Größenwahnsinnig, das jetzt vielleicht auch klingt, aber, aber ich meine, Forschungsprojekte, die kommen und gehen auch und ich denke mal, solange man aber Spaß an so der Arbeit, das Methode selber hat, ja, da kann man auch verschiedene Themen mitnehmen und an denen auch Spaß haben.
Was machst du da eigentlich genau? Also das klingt ja, wir lernen ja immer wieder dazu, gell?
Jeden Tag nach Möglichkeit.
Aber jetzt so bei Health Information oder Informatik, wie sagt man da richtig?
Health Information Management.
Danke. Das ist der HIM-Kurs.
Der HIM-Kurs, genau. Also ich helfe auch ein bisschen in der Lehre hier aus, genau, bisher als Tutorin in unserem Master Health Information Management. Was mir auch ja, wirklich Spaß macht, das finde ich auch nett, jetzt sozusagen erstmal in die universitäre Lehre reinzuschnuppern. Also ist jetzt nicht so, dass ich hier direkt natürlich eine Vorlesung übernehmen darf, aber man wird ja hier auch an der Umwelt gut vorbereitet auf die Lehre. Es gibt ja diese tolle Start in die Lehre-Veranstaltungen.
Das sind wir schon dran.
Ganz hervorragend, hochschuldidaktisches Programm. Ja.
Ja, man bemüht sich. Man
genau, wo die Dorothea auch dran beteiligt ist.
Schleichwerbung. Genau. Aber was ist jetzt dieses Health Information Management? Werden da meine E-Card-Daten verarbeitet oder was passiert da?
Ja, also Health Information Management im Allgemeinen würde ich sagen, ist eben ja, der, sozusagen du schaust dir an die Daten, die dann im Gesundheitswesen verarbeitet werden. Ja, also es geht weniger um Medizintechnik, das ist schon ein bisschen noch eine andere Schiene, das wird gern zusammengeworfen, hat aber eigentlich gar nicht so viel miteinander zu tun. Also so die ganzen ja, Röntgengeräte, MRTs, was da so für technische Geräte betreut werden müssen in Krankenhäusern und Praxen. Sondern es geht eben wirklich mehr darum, die Patientendaten, die Gesundheitsdaten, die eben erzeugt werden, die entsprechend zu speichern, so zur Verfügung zu stellen, dass die eben ja, dem Patienten helfen, dem medizinischen Personal helfen, der Verwaltung natürlich auch zur Verfügung stehen für alles, was die machen müssen, dass die das eben ja, in der richtigen Form bekommen, dass es eben auch nützlich für sie ist. Also da macht sich viele Gedanken so über den Informationsfluss und ja, die Daten selber und ja, wie das eben beides optimiert werden kann, sodass es alles flüssig läuft.
Ist das nicht da in deinem Gebiet so ein bisschen? Weil ähnliche Daten nimmst du, greifst du ja auch auf, oder?
Nein. Nicht, ja, ich komme aus der Pflege. Vielleicht hätte ich mich dir vorher auch mal gescheit vorstellen
ja
können.
Ich höre euren Podcast, deswegen weiß ich voll Bescheid.
Leute hören das. Nein, aber es geht schon auch, oder? Ich meine, das ist bei den Projekten auch in der Pflegewissenschaft oder auch im Public Health drüben, was wir gemacht haben. Du musst immer schauen, woher kommen die Daten. Die kommen aus Krankenhäusern häufig eben. Oder die Kollegin Renate Nantschel.
Genau.
Ist dann auch Kollegin von dir, ich weiß, die befasst
genau,
sich
so
mit...
Genau, Büronachbarin sogar.
Eben, oder die macht ja auch Informationssammlungen aus den Routinedaten aus medizinischen, glaube ich. Oder mega spannend. Nein, voll. Ich gehe da bei mir ganz viele Schnittstellenlichter an im Kopf. Ja. Was, vielleicht jetzt nicht im Rahmen des Podcasts, aber wir sicher nochmal uns auch zusammenreden.
Genau.
Und das heißt, wie weit bist du jetzt mit deinem... Ich sage jetzt einmal Forschungsidee, oder?
Ich wäre noch einen Schritt zurück.
Okay, ja, gerne.
Entschuldigung, nein, wann bist du denn hier? Du bist hierher gekommen und dann gleich angefangen mit dem Doktorat auch?
Also ich habe, glaube ich, Mitte Oktober hatte ich schon mal all meine Sachen hierher geschafft. Genau, war dann nochmal zwei Wochen wieder in der Heimat. Und dann, genau, ging es zum 1. November los. Und natürlich, dann ist man ja auch erstmal eingespannt, als Mitarbeiter hier so die Abläufe kennenzulernen. Alles aber neu. Es ging dann schon recht schnell tatsächlich auch direkt los mit dem Doktorat. Also, dass ich dann auch schon Module belegt habe. Und genau, ich musste ja dann auch erstmal noch die Immatrikulation abschließen. Mhm. Oder hier nennt man es, glaube ich, anders. Inskription. Genau. Ja, da musste auch noch ein bisschen eben Dokumente eingereicht werden, ein paar Formulare ausgefüllt werden. Dann schreibt man ja auch erstmal so ein Exposé. Gell, worum soll es gehen in meinem Thema? Das habe ich dann noch gemacht.
Genau, weil ganz blau soll man nicht kommen und sagen, ich bin jetzt im Doktorat, gebt mir ein Thema, los geht's. Ja, genau. Sondern man muss schon mit Eigeninitiative kommen und dieses Exposé ist noch nicht in Stein gemeißelt, aber es geht darum, dass man mal weiß, in welche Richtung soll es gehen? Die Person hat wissenschaftliches Know-how sich schon angeeignet, hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt und dann kommt der Feinschliff.
Macht schon Sinn, ne? Auch wenn in unserer Doktoratslounge immer wieder Themen angeboten und vorgeschlagen werden, das kann ja helfen, sich damals zu orientieren. Man muss sich selber schon ein bisschen damit auseinandersetzen.
Genau, aber die Doktoratslounge macht man ja davor und im besten Fall kommt man dann ein halbes Jahr später zur Inskription. Also das ist schon, da ist schon ein zeitlicher Aspekt dazwischen.
Also ich hatte davor eben auch Gespräche mit Frau Professor Amwert, die ja meine Betreuerin ist, über Themen, die sie sich vorstellen könnte, die eben auch einfach zum Institut passen würden, weil es ist ja auch immer eine gewisse Vorarbeit da, es sind immer eine gewisse Expertise, die eben schon da ist, auch im Institut selber, wo man dann eben gut anknüpfen kann. Und da genau hatte ich die Gelegenheit, mich auch mit ein paar Kollegen hier zu unterhalten. Da war ich im Sommer schon mal hier an den Tag, habe mir die U mit angeschaut, habe ein paar Kollegen kennengelernt, genau, und eben die aktuellen Forschungsthemen. Und dann hatte ich eben auch Zeit, darüber nachzudenken, was mich davon eben besonders interessiert. Und ja, darüber habe ich dann mein Exposé verfasst. Und auch das, ich finde es voll gut, also dass man da schon mal gezwungen wird, das auf ein paar Seiten in Worte zu fassen. Ich musste es schon bei meiner Bachelorarbeit machen, ich musste auch schon bei meiner Masterarbeit machen. Und ich habe es gehasst. Aber im Nachhinein war es eine gute Vorbereitung.
Und man darf nicht vergessen, Doktorat, man weiß ja, wenn man es abgeschlossen hat, nach, dass man eigenständig wissenschaftlich arbeiten kann, dass man dazu befähigt ist. Ja. Natürlich immer in seinem Spezialgebiet, aber man weiß, um was es geht und was dazu zu berücksichtigen ist. Und man darf auch nicht vergessen, wenn man mal dann einen PhD oder Dr. Phil hat, dann darf man nicht nur Bachelorarbeiten betreuen, sondern auch Masterarbeiten betreuen. Mhm. Und ihr wisst selber, der Sprung zwischen Bachelor und Master, da ist schon nochmal ein Sprung dazwischen. Und dann ist es immer besser, wenn man noch ein bisschen mehr Know-how hat.
Auf jeden Fall. Ja, genau. Und ich muss auch sagen, wenn ich mich vor einem Jahr gefragt hätte, ob ich eine Doktorarbeit schreiben will, hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall.
Oh, das können wir nicht immer wieder machen. Das kommt das immer wieder.
Vielleicht komme ich auch wieder an den Punkt.
Und das mit der Arbeit schreiben, das dauert dann ja doch auch schon noch ein bisschen. Das ist für mich auch gut, dass das ein Prozess ist, glaube ich.
Ja, du wirst ja im Endeffekt kumulativ wahrscheinlich arbeiten.
Genau. Also zwei Paper veröffentlichen und dann eben noch diese Mantelschrift dazu schreiben, die das alles so ein bisschen in den Rahmen setzt. Und
genau.
Finde ich aber gut. Also ich glaube, dass das hat man so ein bisschen ein schrittweiseres Vorgehen, als wenn man eben diese Monographie verfasst. Schon mal so Zwischenerfolge sozusagen, wenn dann das Paper angenommen ist oder zumindest halt schon mal fertig geschrieben. Und
genau. Eben, und dann weiß man, also ich bin ja gerade im Review-Verfahren. Die Kommentare, das ist total lustig, ich bin dieses Mal von den Kommentaren angetan. Also ich kann alle Kommentare nachvollziehen und ich kann, bis auf eins, aber dem kann ich auch alles erklären, warum ich was gemacht habe und was nicht. Und beim anderen, das werde ich dann auch erklären können, aber da muss ich noch ein bisschen recherchieren. Aber es war, wo ich das durchgelesen habe, haben wir gedacht, der hat das gelesen, sich damit beschäftigt und eigentlich verstanden.
Das spricht für deine Arbeit, dass sie das wirklich gelesen und durchdacht haben.
Ja,
ich glaube, manchmal kriegst du ja so Feedbacks, dass du sagst, hey, steht doch da.
Richtig, nein, es hat dann meine Betreuerin, die Conny Blank, war auch ganz angetan eigentlich. Also, es ist ja insofern, ich habe ja ein Thema, das zwar quasi Otto Normalverbraucher sehr beschäftigt, nur in wissenschaftlichen Rahmen da zu finden, das richtige Journal, das ist die Herausforderung. Das spielt halt bei euch jetzt nicht so rein, bei euch sind halt andere Faktoren wieder drin. Also ich habe so Daten schon, mit denen ihr arbeitet, und ich muss ja auch erst Daten generieren und wie finde ich die und wie gehen dann die weiteren Schritte. Also ich bin ja da mehr in der, ach, wie heißt es jetzt? Basisforschung, Grundlagenforschung.
Ist ja.
Aber Basisforschung passt auch.
Ja. Genau, das wäre ja mal beantragen, dass das der andere Name sein wird. Dann hast du gesagt, du hast gleich Module besucht. Wo bist du denn da gleich reingefallen? In welchen Module?
Ui. Lass mich nachdenken. Es war auf jeden Fall qualitative Methoden 1, quantitative Methoden 2.
Oh!
Einsteigen.
Ja, du jetzt hast. Mir wurde gesagt, es ist auch möglich, dass es jetzt nicht in dem Fall nicht so direkt aufeinander aufgebaut hat. Und es hat auch gut funktioniert, tatsächlich. Ich glaube, ein Modul zur Literaturrecherche habe ich auch schon gemacht.
Ja.
Ah, ja,
genau.
Das dann macht natürlich am meisten Sinn, gleich am Anfang zu haben, aber natürlich, wenn man einfach einsteigt, wo man einsteigt,
man muss auch was sagen. Ja, ich muss auch sagen, ich habe jetzt dadurch, dass ich im November angefangen habe, eben so diese ganzen Einführungsveranstaltungen, die es im Oktober gibt, auch knapp verpasst. Das heißt, ich nehme die dann im März oder im April wahr, wenn die wieder zum neuen Semester sozusagen stattfinden, ja, wo man so diese ganz Einführungswochen, Module sozusagen hat.
Genau, wo man mal die Kommilitonen auch kennenlernt.
Genau. Das ist auch das Wichtige, oder? Ich habe immer das Gefühl, oder du hast ja dann doch irgendwie so mit den schönen Gruß an meine Kolleginnen und Kollegen da draußen, die mit mir in den Einführungsveranstaltungen saßen. Aber man hat ja dann doch irgendwie auch so ein bisschen so ein Kroatengefühl, dann mit denen man da zusammensitzt.
Ja. Und das ist ja, ich finde, die Einführungsmodule sind ja eigentlich total super aufgebaut, weil da ist ja, das eine ist ja auch Literaturrecherche, aber da geht es, ich glaube, es heißt sogar von der Idee zur Forschungsfrage. Irgendwie so. Mhm. Ich habe auf jeden Fall diesen Trichter immer und den habe ich nach wie vor immer im Kopf. Und dies, also dieses Bild allein hat mir schon sehr viel gefallen. Und das ist auch cool, weil du einmal in Austausch gehst und eben, vielleicht kannst du sogar noch mal nachholen, weil das Tolle ist, du kriegst dann auch wieder von anderen Disziplinen. Also der hat dann in dem Prinzip kein Know-how, hat aber woanders ein Know-how. Und dann sagt er, ja, aber das verstehe ich jetzt nicht, weil. Und dann, auch wenn du das verwerfen kannst, aber es ist cool, dass einmal jemand anderer drüber geschaut hat und mit dir darüber diskutiert hat.
Auf jeden Fall, das war jetzt schon immer schön. Also ja, in den drei Modulen, die ich besucht habe, wenn man dann doch ein paar Gesichter auch immer wieder sieht und sich unterhalten kann und so, das ist schon viel freundlicher.
Ja.
Ja, genau. Und vielleicht als informativer Hinweis für den Podcast, also ich sage, man kann ja echt in jedem Monat hier einsteigen ins Doktorat. Das muss jetzt nicht zwingend zum Semesterbeginn sein. Dann verpasst man halt vielleicht die Einführungswoche, genau, die holt man dann halt im nächsten Semester nach. Genau, das ist kein Problem.
Ja. Ja, das stimmt. Ja. Man kann eigentlich immer einsteigen.
Ja. Das lebende Beispiel.
Ja, genau.
Das Versuchsobjekt.
Oh, du bist sicher nicht die Erste, oder? Das hat sich ja schon gegeben und funktioniert, glaube ich, gut auch dann mit der Organisation.
Ja. Ja, aber es wird ja, glaube ich, die Studiengebühr wird ja erst ab ersten, also an dem Monat, wo du losstartest, erhoben. Also es ist ja dann nicht, dass man das pro Semester zahlt, ich glaube, Monat, Woche oder Semester. Auf jeden Fall, die Buchhaltung kennt sich da aus, die passt es natürlich dementsprechend.
Genau, da kann man sich auch mal nicht nachfragen.
Ja.
Und selbst auch nachhin, oder? Ich muss ja meine Forschungsprüfung, Konzeptprüfung in den ersten drei Semestern. Ne? Das ist ja bei dir dann auch, dann ist man, vielleicht ist das sogar so ein bisschen antizyklisch. Vielleicht hilft dir das sogar, dass du da.
Tatsächlich mache ich wahrscheinlich jetzt schon im Sommer die Forschungskonzeptprüfung.
Wow!
Also ein bisschen, also eigentlich heißt es ja, in den ersten drei Semestern muss man die machen. Mhm. Und weil ich ja jetzt aber auch eben hier am Institut auch angestellt bin. Ich habe jetzt ja ein paar Ressourcen mehr sozusagen, die jetzt vielleicht auch ein externer Student hätte, haben wir das jetzt eigentlich angestrebt, dass ich das vielleicht schon nach einem Semester schaffe. Genau. Und deswegen bin ich jetzt auch schon dabei, sozusagen langsam dieses Forschungskonzept eben vorzubereiten.
Was aber überhaupt schlau ist, weil falls wieder erwartend beim Forschungskonzept irgendwas aufpoppt und du solltest diese Prüfung wieder erwartend nicht bestehen, dann hast du noch gar keinen Stress, weil dann sagst du, okay, es ist genug Zeit, ich habe einen Versuch gehabt. Und bitte, wenn man da durchfallen sollte, dann auch nicht den Kopf ins Sand stecken, weil man kriegt gutes Feedback, mit dem man wirklich arbeiten kann, oder? Und
absolut.
Wir sind ja alle, oder unsere Vortragenden, Betreuer, Dozenten, sind ja immer bestrebt, das Bestmöglichste rauszuholen. Ja. Und wenn du bei der Forschungskonzeptprüfung durchfallen solltest, dann ist das eigentlich nur ein Zeichen, dass es noch nicht zu Ende gedacht ist. Und einfach eine Chance sehen. Sicher, Das Ego so, ist einmal geknickt, aber es bringt eigentlich dann viel, weil du dir viel Stress in späterer Folge
erspaßt. So sollte man es, oder? Da werden höchstens weitere Potenziale identifiziert.
Oh, ist schön formuliert.
Das, Dankeschön, danke. Ja, da habe ich eine Weile dran gearbeitet. Nein, aber aus der Plus, ich glaube, oder nochmal wieder, ich schwärme von meinen Ergebnisseminaren einfach vorher. Genau. Das wirst du ja auch vorher, ich glaube, oder vor der Forschungskonzeptsprüfung, dass man sich da mal reinsetzt und.
Also bei mir war das sogar unter Anführungszeichen Bedingung. Also bei meiner Betreuerin hat sogar gesagt, ich muss vorher ins Ergebnisseminar und dann darf ich erst in die Forschungskonzeptprüfung. Das ist einfach immer fein, wenn du noch nicht so affin bist im Vortragen, hast du mal da schon mal ein Publikum, das dir eigentlich wohlgesonnen ist, das ist schon mal fein. Und du kriegst schon super Feedback. Und was ich auch empfehlen kann, Michelle, auch für die Forschungskonzeptprüfung, es gibt davor noch Kurse, PowerPoint ideal und eben wie man die also die sind Goldes wert, also die haben meine
fest im Plan.
Also das ist wenn man mal weg vom Fachlichen geht, wo man quasi diese Ausschmücken vorbereiten, also dieses, wie sagt man denn da, nicht die Bürokratie ist ja auch falsch gesagt, also die, wie man das dann darstellt und sich präsentiert und die Arbeit präsentiert, ist das essentiell, diese zwei Veranstalter. Also ich kann es immer nur wieder bewerben, das ist super.
Also wie ich das gehört habe, kann man dann da auch schon zum Beispiel einen Vortrag üben, also wenn man eh weiß, ich habe in einem Monat dann meine Forschungskonzeptprüfung und ich habe da vielleicht schon ein Großteil vom Vortrag fertig, kann man sich da auch hinstellen und dann kriegt man da auch nochmal Feedback, was man jetzt irgendwie besser machen kann.
Ich habe sogar jemanden im Kurs gehabt, der hat da seine Defensio angeprüft, sozusagen. Also der hat wirklich die Defensio schon gehalten. Folgedessen hat er, also wir alle aus der Forschungskonzeptprüfung können keine Ergebnisse präsentieren, aber wir können den Hintergrund präsentieren und wir können die Methodik, die wir grundsätzlich vorhätten, präsentieren. Und wenn du dann eben kurz vor der Defensio bist, nachher fasst du ja das Ganze auf.
Das funktioniert wirklich, das ganze Doktoratstudium.
Ja, also das kann man gerne auch wieder belegen, das werde ich sicher machen, wenn ich die Defensio mache. Aber, und wenn es nur das ist, dass man sattelfester wird. Mhm. Gell? Also das ist auf jeden Fall. Man darf die Module doppelt belegen, man kriegt halt keine Punkte dafür, man darf sie doppelt belegen.
Das wär's. Ja, nee, das finde ich auch gut. Entschuldigung, Martin.
Nein, Entschuldigung, nur eben auf Informationsebene. Ich glaube, die Ergebnisseminare kriege ich jedes Mal angerechnet. Darfst du mehrfach belegen.
Ja, du kriegst eben Punkte dafür, ob es jetzt einer oder gar zwei Punkte
sind. Ich glaube, ein ECTS ist es, glaube ich, in Anführungsstrichen nur, aber dafür kriege ich sie ja öfter. Jetzt alle gucken nervös nach der Lehrveranstaltungsliste. Natürlich haben wir sie direkt da liegen.
Ich habe mir nämlich gerade gestern meine Studienerfolgsbestätigung ausgedruckt auf campus.net. Campus.net, so heißt Campus.net.
Ach so, kann man das auch machen?
Ja, da kannst du es eben beantragen bei der Elisa Heidt und dann hat wirklich schon mal diese Auflistung. Ich habe die allerdings, schreibe ich mir sehr einmal in Excel mit. Und für die Ergebnisseminar, siehe da, kriegt man zwei ECTS. Ja, genau. Und was man auch nicht vergessen soll, weil ich es gerade sehe, also auch für dich, also es gibt da die Primatissima, das heißt, da verbringst du einen Tag mit deiner Betreuerin, mit deinem Betreuer und das muss auch protokolliert werden und da wird auch eben protokolliert, wo man gestartet ist, was man gemacht hat, was sich daraus entwickelt und dafür kriegt man auch nochmal Punkte. Okay. Also für die was wirklich Punkte sammeln müssen, Privatissima, genau.
Ja, ich hab nicht das Gefühl, dass ich da Not haben werde. Also jetzt kam ja auch das Programm für das nächste Semester raus und da waren viele interessante Sachen dabei, die ich mir gerne anhören würde.
Und eben das, was jetzt weiß ich ja, wie das Modul heißt, was ich so am Anfang so zu empfehlen habe. Wissenschaftliche literaturische Suche, Bewertung, Synthese und Dokumentation. Und das andere heißt dann von der Forschungsidee zur Forschungsfrage. Ich habe mich noch fast richtig erinnert. Und das andere ist dann wissenschaftliches Präsentieren mit PowerPoint. Also die sind, finde ich, gerade am Anfang und vor der Forschungskonzeptprüfung essentiell.
Unbedingt empfohlen, steht ja auch so auf der Liste. Gell? Das
stimmt.
Gibt es sogar rot? Ich weiß es nicht, das steht auf jeden Fall.
Aber es ist sicher sinnvoll, sich danach zu richten dann auch.
Ganz genau, ja.
Magst du uns denn noch ein bisschen was über dein Vorhaben erzählen?
Genau, also ich kann so ein bisschen vage umreißen. Einfach weil ich jetzt noch nicht so lange dabei bin, ist es eben auch noch gar nicht so konkret, aber ich kann zumindest erzählen.
Sehr, was
so
sehr gerne.
Weil der Forschungsgegenstand ist. Ja.
Wenn wir uns dann nächstes Mal zusammenkommen, eben, oder dann spüren wir dann auch immer so ein bisschen den Prozess und wie sich
das
entwickelt.
Ja, das
entwickelt.
War cool. Ja, so nach einem halben Jahr, ja, wo ja, Status quo.
Das tut sich ja. Wir stecken ja
selber drin. Wäre nur traurig, wenn ich feststelle, dass ich gar nicht weitergekommen bin.
Das ist auch eine Erkenntnis.
Das war von vornherein so gut durchdacht und konzipiert.
Ja, genau. Also in meiner Diss selber soll es um die Wirkung von Patientenportalen gehen. Also Patientenportale sind eben so elektronische Anwendungen, die dem Patienten eben die Gelegenheit geben, auch selber seine Akte online einzusehen, vielleicht auch seine Medikamentenliste online einzusehen, wie es hier in Österreich eben die ELGA gibt. In Deutschland ist jetzt auch frisch die elektronische Patientenakte, die die Krankenkassen anbieten da. Und genau, das sind so, sag ich mal, die Basic-Funktionalitäten. Es gibt dann schon auch noch Patientenportale, die sehr, sehr viel mehr können. Dass man dann vielleicht auch Termine über das Patientenportal ausmachen kann mit seinem Arzt, vielleicht sogar irgendwelche telemedizinischen Konsultationen wahrnehmen kann, dann schon darüber. Also das gibt dann eine ziemlich große Bandbreite, was alles als Patientenportal zählt oder eben nicht zählt.
Und weil ELGA, jetzt muss ich ja auch ein bisschen inhaltlich fragen, ja, ich kann mir ja nicht helfen eben, aber ELGA ist ja quasi auf Bundesebene, gell?
Ja.
Der Gedanke sollte es sein, oder? Und ob, dann hast du das halt auch auf Klinikebene oder von einzelnen Krankenhäusern, Kliniken, die dann auch mehr darüber anbieten können, ja.
So, genau, sozusagen. Ja, ELGA steht ja jedem österreichischen Bürger zur Verfügung. Kann natürlich auch sein, deine Arztpraxis, deine private sagt, hey, wir haben dir einen Vertrag abgeschlossen mit der und der Firma, die stellen auch ein Patientenportal zur Verfügung und das kann halt noch sehr, sehr viel mehr. Kann natürlich auch sein, die ELGA wird noch erweitert in den nächsten Jahren.
Aber deswegen vorstellen
Das wird ja aktuell sogar noch ausgerollt,
Es ist einfach gerade auch noch ein recht neues Thema und auch ein bisschen ein Trendthema. Also wenn man wirklich auf so Messen auch schaut, was da aktuell so verkauft wird von den Anbietern, so als das neue Top-Produkt beworben wird, das sind dann oft Patientenportale. Und ist gerade groß im Kommen und man verspricht sich eben davon, dass man die Patienten ein bisschen eben mehr mit einbezieht, so in ihre eigene Behandlung, dass sie ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen, auch für ihre eigene Gesundheit, wenn sie eben die Möglichkeit haben, diese ganzen Informationen einzusehen, dass wenn sie ihre Medikamentenliste online einsehen können, dass sie sich dann eben auch tatsächlich vielleicht dran halten, mehr als vorher. Es ist ja oft so vielleicht, gell, du gehst zum Arzt, du kriegst irgendwie so einen kleinen Zettel, wo drauf steht, nimm das dreimal die Woche morgens oder sowas und vielleicht ist dann der Zettel weg und dann bist du vielleicht jemand, der ein bisschen vergesslich ist und man ist sich nicht mehr so sicher und dann will man vielleicht auch nicht deswegen nochmal zum Arzt extra gehen und dann hat man eben einfach den Ort, wo man nachschauen kann, genau.
Also ich kann jetzt wieder nur aus meinem Nähkästchen als Physio plaudern. Es kommen die Patienten zu mir und nachher frage ich ihn, was hat denn der Arzt so berichtet, gell? Und dann, dass man halt den Nacken wehtut. Dann haben wir gedacht, das weiß man ja davor auch schon. Und es war halt einfach oft lässig, wenn ich da mehr zusammenhänge. Ich meine, ich kann dann auch mit dem Arzt Kontakt aufnehmen und. Aber ich glaube, es macht dann auch für die, Awareness oder Compliance, für den Patienten nachher auch was, oder? Wenn der weiß, um was es da geht und wenn er dann auch nachfragen kann, oder? Was ist ein Beispiel, was ist ein Prolaps? Mhm. Ja, um was geht es? Ja. Ich meine, da gibt es dann noch den Dr. Google, der dann leider auch mit reinspielt, gell, wenn man zu viel Information hat. Aber ich glaube, um Awareness und in meinem Fall dann als Physio Compliance vom Patienten zu erlangen, macht das sicher auch Sinn. So, jetzt ganz weiter gedacht. Das auch könntest du dann in deinen Ausblick.
Nee, das ist alles wirklich wichtige Info. Also ich versuche dann eben auch jetzt wirklich im ersten Schritt einfach mal viel zu sammeln, was man sich eben so erhofft von diesen Patientenportalen, was da so im Raum steht, einfach an Theorien. Mhm.
Gibt es da viele Arbeiten dazu?
Was behauptet wird, sage ich jetzt mal ganz provokativ, genau, worauf das eben Einfluss nimmt. Und es wurde nämlich, ich glaube, das ist schon ein paar Jährchen her mittlerweile, ich glaube 2019, aber das findet man auch so. Da wurde hier am Institut so eine Cochrane Review veröffentlicht, auch zum Thema eben elektronische Patientenakte. Und da hat man sich eben genau alle RCTs rausgesucht, die zu dem Thema schon gemacht wurden und geschaut, was wurde jetzt eigentlich da schon untersucht, auf die Wirkung von Patientenportalen bezogen und wo ist wirklich gute Evidenz da, dass das eben auch tatsächlich eintritt. Und da hat man eben festgestellt, da ist eigentlich kaum was da. Also eigentlich alles nur sehr, sehr schwache Evidenz.
Deswegen frage ich mich, gibt es da überhaupt schon RCTs dafür zum Beispiel? Das ist ja schon.
Zumindest diesen Aspekt der elektronischen Patientenakte, der ja eigentlich immer so der Grundstein von so Patientenportalen ist. Dazu gibt es eben schon ein paar, die aber eben keine große Wirkung feststellen konnten. Und da fragt man sich jetzt eben, Ja, das wird immer beworben, dass das die Compliance verbessern soll. Mhm. Das ist die Patient Satisfaction, Patient Empowerment. Das ist damit eben hilft so ein Patientenportal, aber so richtig belegt scheint es eben noch nicht zu sein. Und das schaue ich mir jetzt eben an, was da für so, ja, ich sag mal, Theorien im Raum stehen, was da teilweise eben für Evidenz dahinter steht und versuche das eben alles in so einem Modell sozusagen aufzuzeichnen. Das nennt sich dann Wirkmodell oder im Englischen Logic Model. Mhm. Das ist ja eine Methode, die kommt eigentlich ursprünglich aus der Programmtheorie. Also wenn man so Bildungsprogramme oder politische Programme irgendwie entwickelt mit irgendeinem großen Ziel, was am Ende steht, zum Beispiel deutsche Schüler sollen besser in Mathe werden oder so, oder weniger Obdachlose in den Straßen von irgendeiner Stadt oder so, ja, und dann halt guckt, welche Maßnahmen müssen wir treffen, damit es dann eben auch genau dazu führt. Und das dann eben bezogen aber auf diese, ja, ich sag mal, medizinische Intervention, Patientenportal. Gell? Also was bietet das Patientenportal wirklich? Worauf hat es dann tatsächlich einen Einfluss im Verhalten der Patienten? Was muss ich auch machen, damit die Patienten das halt auch dann tatsächlich verwenden? Mhm. Also es reicht ja nicht, dass das Patientenportal da ist. Es wäre auch gut, wenn die darauf hingewiesen werden, wenn vielleicht ein bisschen... Gut, ich meine, du kannst einen Patienten nicht hinsetzen und ihn schulen, aber vielleicht kannst du ihm eine Broschüre geben, die erklärt, wie er das verwenden kann.
Das hatte ich, oder? Das kann ja genau, auch also aus ganz vielen Ebenen, Patienteninformationen, ja, du hast schon gesagt, administrativ, oder die könnten sich Termine darüber aufmachen. Genau. Ich kann aber auch gewisse Kontrollfunktionen, könnte ich ja ausüben, oder ein Reminder. Ja. Warten, jetzt nimm halt deine Pillen, sonst bist du wieder unerträglich, genau, oder was? Aber es geht, werden ja ganz viele Funktionen auch denkbar. Ja.
Genau. Und also was dann auch, und genau, dann eben auch zu gucken, ja, ja klar, vielleicht hat so ein Patientenportal eben einen guten Einfluss auf ja, die Compliance, gell, dass man wirklich immer korrekt zum Beispiel die Medikamente nimmt, aber eben natürlich nur, wenn das Patientenportal auch das Feature bietet mit der Medikamentenliste. Also man muss genau sich eben auch das aufschlüsseln, so auf die einzelnen Komponenten und sagen, gut, die Komponente sorgt jetzt vielleicht dafür, die Komponente fördert vielleicht das und wie gut und aber auch nur, wenn. Also das sind dann quasi so Ursache-Wirkungsketten, die ich dann versuche rauszuarbeiten und dann eben auch zu schauen, für welche dieser Ursachen-Wirkungsbeziehungen ist tatsächlich schon Evidenz da und was sind vielleicht wirklich nur Theorien bisher, die man aber noch belegen sollte.
Das heißt, dein erster Schritt ist eher so Review, vielleicht Meta-Analyse, oder?
So ein bisschen Zusammensammeln der vorhandenen Evidenz sozusagen. Genau. Eben auch ein bisschen, also ein bisschen weg von den RCTs, also die werden natürlich auch mit einbezogen, aber eben auch vielleicht schauen, ob auch ein bisschen qualitative Evidenz schon da ist.
Das müssen wir gerade erklären, RCTs sind Randomized Controlled Trial, also randomisierte, kontrollierte Studien.
Der Goldstandard für Experimentalstudien und eigentlich die einzigen Studien, die Kausalität begründen können. Ja, ich habe gerade ein Seminar gemacht.
Wunderbar. Ja, und genau, und es stimmt ja, es ist der Goldstandard, gell? Wenn es zum Beispiel um die Wirkung von Medikamenten geht, gell? Mit, okay, die Patienten kriegen das Medikament, die kriegen es jetzt halt nicht, die kriegen vielleicht ein Placebo, verblindet, doppelt verblindet, um halt wirklich sicherzustellen, dass da, ja, kein Bias in irgendeiner Form drin ist. Und,
also ich glaube eben alle Medikamente oder Medizinprodukte oder sowas ohne RCTs kriege ich die gar nicht freigegeben. Aus gutem Grund.
Ja. Eben, ja. Und es ist aber eben, also wenn ich jetzt sage, die Intervention Patientenportal, geht, von der man sich ja dann auch langfristig eine Verbesserung der gesundheitlichen Outcomes irgendwie erhofft bei den Patienten, ja, wenn dann eben man als Patient die eigene Gesundheit dann irgendwie auch mehr im Auge hat, an Sachen erinnert wird, einfacher Termine wahrnehmen kann beim Arzt und so, dass das ja dann auch langfristig irgendwie deiner Gesundheit auch gut tut.
Absolut.
Und es ist jetzt aber nicht so einfach, dass man sagen kann, gut, wir geben jetzt diesen 50 Patienten, die kriegen jetzt das Patientenportal zur Verfügung gestellt und die anderen eben nicht und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt, weil da einfach so viele Faktoren eben auch zusammenspielen, dass man das eben in so einer RCT nicht fassen kann.
Richtig, ja, das geht nicht, weil du musst ja schon allein bedenken, die Altersgruppe. Ja. Es sind schon ältere Herrschaften, die sehr mit Technik affin sind, aber viele verweigern es einfach.
Genau.
Die Jugend ist fast schon wieder für meinen Geschmack zu schnell, aber das passt ja auch. Also das kommt dazu und dann haben viele Also wenn ich jetzt denke, es muss nicht jeder ein WLAN zum Beispiel daheim haben, also, ja, oder überhaupt Internet, gell, in irgendeiner Form. Also da kommen, wie du sagst, das sind so viele Aspekte, das kannst du gar nicht. Also du kannst nicht hergehen und, wie du sagst, du kannst nicht hergehen und sagen, 50 versorgst du mit, 50 nicht und dann schauen wir, was passiert, weil einfach.
Da würde ich aber auch, Moment, ich meine, alleine, ich weiß nicht, die Ethikfreigabe möchte ich gerne lesen.
Ja.
Oder weil
ja,
du vermutest, dass das einen guten Effekt auf die Gesundheit hat und den Patienten hilft. Und denen gebe ich das und denen enthalte ich das mal einfach vor. Also ich glaube, das müsste man aber, da müsste man mal längere Gespräche mit dem RCS führen.
Erinnert es mich, ist das, da muss ja die Power-Analyse vorher machen, oder? Oder wie heißt das Ding,
was man machen die Power muss? Sollte man vorher abschätzen. Genau. Das habe quantitative Methoden 2.
Und dann haben wir Block wieder vorbei.
Jetzt noch schnell einschreiben. Der nächste, ich weiß nicht, ob es noch geht tatsächlich. 2 Wochen, bis die Sendung läuft, war das auch schon wieder.
Wahrscheinlich, ja, aber sie kommt ja wieder.
Ich habe das in den ersten 2 Wochen.
Es wiederholt sich ja alles, genau. Und, aber ja, super Punkt, gell? Also diese digitale Kompetenz, das nehme ich an, dass das auch eine wichtige Rolle spielt, so als Moderator-Variable. Wie gut schlägt das jetzt, sage ich mal, an das Patientenportal bei jemandem? Weil man muss ja eben, man muss es nutzen können, man muss die technische Ausstattung daheim haben, man muss sich auch trauen, es zu nutzen, was ja
richtig
auch ein Problem ist. So. Genau. Und ja, und weil eben sowas wie RCT da schlecht anwendbar ist, probieren wir es jetzt eben mal mit so einem Workmodell.
Workmodell klingt super.
Ja, absolut. Und die Vermutung wäre, dass das dann, also eins, machst du jetzt die Literaturrecherche oder die Recherche dazu, ihr entwickelt das Modell und dann wird das vermutlich überprüft werden in einem zweiten Schritt. Es wäre das Naheliegendste.
Experten eingeladen, die sich dann erstmal anschauen. Genau. Und ja.
Ah, und deswegen machst du qualitativ und quantitativ Methodenseminare. Genau.
Weil am Ende, wenn ich überhaupt jetzt erstmal sozusagen mir die Landschaft ansehe, was so da ist an Evidenz, dann muss ich ja in der Lage sein, die quantitativen CDs zum Beispiel zu verstehen auch und eben auch zu wissen, wie die qualitativen Methoden so funktionieren, worauf man da so zu achten hat. Ja. Genau, und deswegen fahre ich quasi jetzt noch zweigleisig.
Ja, ich bin ja nicht drum rumgekommen. Ja. Also war ja nicht ganz klar am Anfang, dass ich qualitativ bleibe. Bin halt froh, dass ich qualitativ bleibe, aber die Quanti habe ich trotzdem. Mhm. Und auch Statistik. Also nur mal, wir sind da noch gar nicht in der Forschung, sondern einfach nur Statistik, damit du das alles lesen, interpretieren kannst, dass du weißt, valide, nicht valide. Ich meine, ich habe es im Master gehabt, ich habe es dann noch einmal im MagGW gehabt, Magister für Gesundheitswissenschaften. Es schadet nicht. Ja. Also und wie gesagt, ich bin da gern bereit, wieder in Module mich noch einmal reinzusetzen. Also ich schaue immer wieder, obwohl ich die Punkte schon habe, also ich schaue immer wieder, ob nicht was dabei ist. Genau. Also bitte ja nicht alles einfach zumachen und sagen, abgehakt, brauche ich nicht mehr wieder. Weil oft ändern sich halt die Referenten, oft versteht man es dann bei jemand anderem wieder anders oder besser vielleicht. Also immer wieder besuchen.
Eine Wiederholung hilft auch zur Vertiefung. Ja, sind zum Teil dann auch Sachen, oder wenn ich das ein Jahr nicht mache oder so, dann habe ich die Hälfte
auch. Was auch fein ist, wenn man ein Modul schon gemacht hat und dann sitzt sich rein, man muss die Seminare
machen. Oh ja.
Aber das war bei dir jetzt wahrscheinlich schwierig, oder? Wenn du da gleich quantitative Methode 2.
Wir hatten recht großzügige Fristen, was die Abgabe angeht, gerade weil jetzt eben auch wieder, also die Module, die habe ich jetzt alle noch vor Weihnachten gemacht, im neuen Jahr habe ich jetzt noch keins. Und dann waren die alle mal recht großzügig. Ich meine, ja gut, über Weihnachten hier macht es euch keinen Stress, macht es dann im neuen Jahr und dann ist die Abgabe halt erst im Februar.
Was für dich ja fein ist, weil du ja erst am Anfang bist von deiner Forschung und du bist jetzt noch anders unterwegs, als wie man für normale und quantitativen 2-Seminar ist, oder? Martin grinst.
Ich bin aber ja auch gefühlt eben auch noch. Ich mache Quanti 2 jetzt erst und du machst die Forschung. Also vielleicht machen wir die Forschungskonzeptprüfung zusammen.
Vielleicht.
Also bei mir jetzt auch erst Richtung Sommer jetzt eben, von daher.
Ja, ist ja alles genau.
Wir sehen mich auch immer noch als Anfänger, keine Frage. Ich bin auch noch vorne im Studium.
Ja.
Aber ich muss auch sagen, also das mit der Forschungskonzeptprüfung, das wird jetzt sicher, das wird stressig. Man muss ja auch 20 Seiten schreiben dazu.
Mhm. Ich muss gehen. Ich habe noch was zu tun.
Aber ich glaube, das ist richtig wertvoll. Und das ist jetzt auch zum Beispiel was, wo ich, also das wusste ich, bevor ich hergekommen bin, dass diese Forschungskonzeptprüfung existiert, dass es Doktoratstudium hier sehr strukturiert eben abläuft. Und ich bin auch, Mensch, ich brauche das. Also wenn man mich jetzt nicht zwingen würde, in Anführungszeichen, schnell dieses Forschungskonzept zu schreiben, dann wird es Jahre dauern.
Weil das ist ja auch einer der Grundideen von dem Forschungskonzept, Prüfungskonzept, ist ja, weil ja viele das bei uns berufsbegleitend machen, so wie ich. Also ich mache das ja auch in meiner Freizeit, ich habe das nicht in meiner Anstellungs- und dann hast du einfach begrenzte Zeit und das war ja fatal, wenn du 1-2 Jahre in eine Richtung forschst, dann vielleicht den Fragebogen auch verwendet hast. Ja. Durchaus werden, dann präsentierst du deine Ergebnisse und dann kommt jemand daher und sagt, das ist aber ganz der falsche Fragebogen, weil du hast das nicht berücksichtigt, du hast die falsche Gruppe und. Und das wird ja bei der Forschungskonzeptprüfung schon abgetastet und geschaut in die richtige Richtung.
Du sollst ja nicht mit deinem Paper dann scheitern oder mit oder sage ich mal der Monographie am Ende, sondern dann scheiterst du lieber mal in der Forschungskonzeptprüfung.
Richtig, weil da bist du erst in den Startlöchern und da ist noch nicht viel Zeit verloren.
Bevor jeder mit seiner Bachelor- oder Masterarbeit losläuft, schauen wir uns das Exposé an und gucken, ob das überhaupt Sinn macht, bevor man sich die Arbeit macht. Oder? Das wäre irrwitzig, das nicht im Doktorat
genau. Nur umso hast wichtiger. Dann
halt anderen Rahmen. Genau. Ja, eben ist auch einfach umfangreicher. Gell? Steckt ja auch viel mehr Arbeit drin.
Oh ja, da ist der Doktor Arbeit. Ja, cool. Dann vielen, vielen Dank, Michelle.
Gerne.
Sehr spannend, ja. Dankeschön.
Ja, in Tirol sagt man Frischling, wenn man von seinem Frischling oder was hat.
Die Frischlinge, die haben noch Hoffnung.
Da gibt es dann auch so T-Shirts, wo Frischling, Tiroler Frischling. Mal schauen. Aber da, bis du es kriegst, ist das ja, bis kein Frischling mehr. Na, vielen Dank für deinen Einblick. Ich glaube, jetzt kennt man sich für den Start ein bisschen besser aus und eben feiner der Hinweis, dass man eigentlich schon in andere Module, also quasi, was gerade einen anspringt, dass man das wirklich besuchen kann, dass das Sinn macht, auch wenn man noch nicht so weit ist und dann dafür vielleicht mehr Ideen hat und sattelfester ist.
Ja.
Genau.
Gut.
Okay.
Dann vielen Dank.
Dankeschön. Wir hoffen, dich nochmal auch da wiederzusehen.
Ja, wir schauen sicher mal auf dem Gang, auf jeden Fall. Und vielleicht auch mal im Podcast.
Sehr, sehr gerne.
Das wäre schön. Oder beim Ergebnisseminar, vor der Forschungskonzeptprüfung.
Ah, ja. Genau. Da wird sich was ergeben.
Du bringst da gute Ideen. So, Martin, Michelle, ha? Ist eigentlich schon gut vorbereitet. Jetzt musst du dir vorstellen, die hat im November gestartet. Jetzt wird einmal klar, wann wir aufnehmen. Wir machen das immer, oder ich mache das immer recht frühzeitig. Und jetzt haben wir Mitte Jänner und die ist schon so fit.
Das ist die, fliegt da so durch, sag ich dir.
Die hat eine gute Compliance.
Ja, voll, voll. Und hat sich hier, also es hat Spaß gemacht.
Ja.
Die können wir, die wollen wir uns versuchen, öfter da an den Tisch zu holen.
Aber du hast gemeint, dass sie mit Compliance ein bisschen ins Fettnäpfchen getreten.
Nein, nicht Fettnäpfchen. Aber da muss ich ja an dieser Stelle ein bisschen klugscheißen. Bitte. Zumindest aus der Pflege sind wir ja der, wir sagen nicht mehr Compliance. Compliance ist so von oben drauf, die Patientinnen sind compliant mit den Therapieplänen, die wir für sie entwickeln und da müssen die sich dran halten. In Neudeutsch, wir sprechen von Adherenz oder Adherence. Weil es einfach mehr das Wording sein soll, dass man das gemeinsam macht, diese Therapiepläne und diese Entwicklung gemeinsam durchführt und daher die Patienten nicht mehr sich an den Plan halten, sondern mit dem Plan adherent sind oder kongruent sind und da mitarbeiten. Aber es ist einfach so eine Wording-Geschichte für die, das Gemeinsame, auf Augenhöhe den Weg der Gesunderhaltung zu gehen.
Das wird Michelle sicher auch berücksichtigen nachher in ihrer Arbeit.
Das
wird sicher aufpoppen.
Da werden wir sicher nochmal darüber reden. Ja. Na, es brannte mir noch, danke, es brannte mir so sehr auf der Seele.
Dann lass es ausbrennen.
Feuer gelöscht. Ja, Spaß hat es wieder gemacht.
Ja, volle. Und dann mal so eine junge Person, also immer, ich bin ja immer die Alte in unserer Runde. Ich fühle mich halt immer so alt. Aber eben, sie ist ganz frisch da.
Die Kollegin hatte gerade einen Zettel hier auf dem Tisch liegen. Ich darf das sagen, ich habe ihr Geburtsdatum gesehen und sie ist genau ein halbes Jahr jünger, älter als ich.
Ach so?
Ja.
Oh.
Ja, also ich habe gerade dein Geburtsdatum gesehen. Wir sind 6 Monate auseinander, nein, Dorothea.
Dann verzeihung.
Und ich glaube nicht, dass ich viel jünger aussehe. Wirklich nicht.
Ja, Ja, zu unserer Verteidigung, wir haben ja eine Grundausbildung gemacht, sind arbeiten gegangen, haben den Master gemacht,
genau.
Sind arbeiten gegangen.
Jawohl, voll.
Und jetzt sind das Doktorat.
Wir haben ja schon einen Beruf gelernt.
Ja.
So.
Ja, gut.
Danke fürs Zuhören auch.
Ja, zwischendrin noch mal was anderes. Aber wir machen weiter mit den Department-Vorstellungen. Die kommen dann auch wieder.
Da hast du den Gesamtplan.
Ja, aber jetzt machen wir mal wieder eben einen Break haben gemacht mit etwas anderem, mit etwas neuer Hörinfo.
Wenn Sie da draußen sonst Wünsche haben, Themenvorschläge, besondere Interessen, Fragen, Anmerkungen, gute, schlechte Kritik, wir freuen uns sehr über jedwedes Feedback
an podcast@umet-tirol.at
oder bei Insta oder Facebook, glaube ich nicht mehr, oder?
Facebook läuft jetzt über Umet-Tirol-Seite, die auch sehr informativ ist.
Umet-Tirol-Seite Facebook oder Insta, PhD Submitted Podcast.
Und wir bedanken uns auch wieder an der
Lisa Maria, vielen herzlichen Dank fürs Schneiden und die technische Begleitung. Dankeschön.
Danke und auf Wiederhören.
Servus.